Ja, genau. Also ich bin die Christiane. Ich denke, für manchen einen oder anderen bin ich jetzt nicht so ein ganz unbekanntes Gesicht, weil ich die letzten 5 Jahre über JMS ausgesandt war und da in Sao Paulo in Brasilien gearbeitet habe, mir im Rotlichtviertel. Genau. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, könnt ihr mich ja später fragen, weil darum geht es heute nicht. Genau, es ist für mich ganz besonders, heute für euch sprechen zu euch predigen zu dürfen. Und ich möchte ganz kurz auch noch mal beten, weil mir ist einfach wichtig. Vater, ich danke dir, dass du da bist und ich möchte dich bitten, dass du mein Leben heute gebrauchst und dass du sprichst, dass deine Worte, dass dein Herz jetzt auch hier da ist und dass deine Gegenwart da ist. Und du hast für jeden Einzelnen von uns Dinge vorbereitet und wir wollen offen sein, es zu hören, denn du bist gut. Genau. Ich werde über Lukas 7, 36 bis 50 sprechen und habe die Predigt überschrieben mit kurze Bestandaufnahme meines Glaubens. Ich denke, viele von euch sind jetzt auch schon ein paar Jahre dabei und sagen, ja, ich glaube an Gott, ich bezeichne mich als Christ. Vielleicht ist auch ein oder andere da, der jetzt da noch nicht so weit ist, sich dafür interessiert oder du bist noch nicht so lange mit dabei. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und das war schon immer Thema für mich, habe mir aber in der letzten Zeit immer wieder auch die Frage gestellt, obwohl ich in Mission war und alles, warum glaube ich und was glaube ich? Und genau diese Frage möchte ich heute Morgen auch in den Raum stellen und dich herausfordern. Warum glaubst du eigentlich? Ich bin jetzt wieder mehr in Deutschland unterwegs und in Brasilien ist es so, die Leute sind es ist ein sehr christlich geprägtes Land, eigentlich glaubt jeder irgendwie an Gott, du kannst total schnell über Gott reden und das ist auch überhaupt keine Frage und es ist in Deutschland schon auch anders. Also man wird mehr in Frage gestellt, man wird auch gefragt und ich habe doch gemerkt, das ein oder andere Mal dadurch, dass es für mich so normal ist, weiß ich gar nicht, ob ich jetzt die richtigen Worte finde, was ich denn glaube und warum ich glaube und was es genau dann ausmacht. Und genau, deswegen Bestandsaufnahme meines Glaubens. Ich weiß nicht, wie du in dem Punkt stehst. Vielleicht denkst du, ja, wenn mich jetzt jemand fragen würde, warum glaubst du an Jesus oder an Gott, könntest du hier sofort loslegen, das ist super. Aber vielleicht, es geht ja auch darum, das habe ich auch gemerkt, dass wir auch schnell sehr christliche Floskeln haben, die Leute gar nicht verstehen. Ich bin jetzt bekehrt oder und so weiter, ihr wisst es ja. Und ich habe mich eben in der letzten Zeit damit mehr beschäftigt und will uns alle herausfordern, da auch weiterzudenken, gemeinsam. Und deswegen einfach die Frage, wenn du Christ bist, was bedeutet es denn für dich? Wenn jemand hier stehen würde, sagen, was bedeutet dein Glaube für dich? Es ist halt so, wir leben hier in einem Land, da geht es uns ja eigentlich gut, wir brauchen es ja nicht, also eben aus der Realität, aus der ich komme, Krankheit ist ein Riesenthema, Existenzmangel, also Geld ist ein Riesenthema und da kommt man schnell an seine Grenzen und dann betet man halt auch. Hier ist es natürlich nicht unbedingt so, klar, Krankheit ist natürlich auf jeden Fall ein Thema, aber prinzipiell ist es manchmal schon auch so, dass ich gemerkt habe in der Zeit, in der ich in Deutschland war, auch, dass es halt ein gutes Gefühl war, mein Glaube. Ich sitze, stehe in der Lobpreiszeit, ich bete Gott an und es fühlt sich gut an und er ist da und es macht was mit mir, aber so dieses Brauchen oder dieses in meinem Alltag auf ihn angewiesen sein, das habe ich mehr in einem anderen Umfeld erlebt. Und wenn ich jetzt mich hier, ich bin jetzt wieder in Deutschland, ich wünsche mir das auch mehr. Genau. Und wir wollen jetzt aber gar nicht so viel über uns reden, sondern wir gehen jetzt mal direkt, ich habe es auch hier, in die Bibel, weil wir uns jetzt genau zwei Menschen angucken möchten, die Glaube gelebt haben, die Glaube unterschiedlich definiert haben. Und wenn uns was die Antwort geben kann, dann ist natürlich die Bibel und da machen wir uns jetzt auf den Weg. Also wer mitlesen möchte, Lukas 7, 36 bis 50, ich lese aus der NGÜ-Übersetzung. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen, und Jesus war gekommen, und er hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du? Welche von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind dir vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Ganz kurz zur Einordnung, wann diese Begebenheit stattgefunden hat. Also Jesus hat schon mit seinem Wirken begonnen, er hat seine Jünger berufen und es ist relativ am Anfang. Also Jesus hat ja so 3 Jahre gewirkt. Und es ist relativ am Anfang dieser Zeit, also es ist noch nicht so, dass jetzt demnächst die Kreuzigung kommt und die Wiederauferstehung. Und kurz davor wurde der Diener vom Hauptmann von Kapernaum von ihm geheilt. Und es gab noch eine Auferweckung von einem Toten hinein. Und der Johannes der Täufer, der hat von dem Wirken Jesus erfahren und schickt ein paar Leute zu Jesus oder zu den Jüngern und fragt, ob das wirklich jetzt der Messias ist. Also es ist so am Anfang des Wirken Jesus. Davor kommt auch die Bergpredigt. Das heißt, Jesus war schon unterwegs, er hatte seine Jünger mit sich und hat aber angefangen, so mal die Grundsachen von seiner Botschaft zu erzählen. Er hat erzählt, es ging viel um Nächstenliebe, es ging viel auch darum, was wichtig ist, was die Prioritäten sind. Das war alles schon bekannt. Und man kann davon ausgehen, dass diese Frau ja Jesus schon vorher gehört hat, weil sie war ja sicher schon bewusst, dass sie ein unmoralisches Leben hatte, dass sie ein sündiges Leben hatte. Und sie war sich auch schon bewusst, dass dieser Mann, dieser Jesus, dieser Messias ihr die Sünden vergeben kann, weil sie ja daraufhin zu ihm geht. Genau, also es war schon mehr oder weniger bekannt, es hat schon für Furore gesorgt. Und dennoch, es ist interessant, weil Jesus sich ja zu diesem Essen begibt. Also er setzt sich zu den Pharisäern. Es war noch nicht so, dass diese extreme Feindschaft oder diese von ihnen aus kam, sondern er wurde noch eingeladen. Wahrscheinlich eher so, jetzt gucken wir mal, wer ist dieser Mann, was hat er zu sagen? Vielleicht auch schon mit dem Gedanken, wie kriegen wir den in den Griff, wie kriegen wir den auf die Spur, dass es zu unseren Lehren auch passt. Weil er hat ja schon auch viel aufgewühlt, er hat ja schon auch revolutionäre Dinge gesagt. Ich glaube, wir können uns das heute gar nicht vorstellen, weil wir nicht in so einem engen Kontext gelebt haben. Oder ich meine, der jüdische Glauben hat viele Regeln, viele Gesetze. Ist ja die Leute, die einen jüdischen Glauben haben, das sind ja auch, das ist eine Identität. Das ist nicht so, ich biege mir da noch, also es ist nicht so wie beim, manchmal haben wir ja so Tendenzen zu sagen, wir glauben an Gott, aber das und das machen wir doch, wie wir selber wollen oder da und da wollen wir noch die Kontrolle haben. Das geht ja ganz gut, weil Gott ist ja der liebende Vater und so. Und im Judentum gibt es das nicht. Also Leute, die wirklich streng gläubig sind, das ist ganz klare Linien und so. Und wenn dann einer kommt, der dann Dinge anders interpretiert oder auch mal ein bisschen Dinge auch auffüllt, ist natürlich schon ein starkes Stück. Und in der Situation war es noch so, okay, wir suchen mal den Dialog, wir gehen mal ins Gespräch und Jesus wurde da eben eingeladen. Wir wollen jetzt mal diese zwei Leute eben angucken, die ich am Anfang gesagt habe, einmal den Pharisäer und diese Frau und einfach mal aufschauen, wie hat Jesus denn reagiert auf diese Frau, auf diesen Pharisäer und wie hat auf der anderen Seite der Pharisäer wieder auf das Geschehene reagiert und eben diese Frau. Also wir können uns das vorstellen, Jesus wurde eingeladen, gab eine offizielle Einladung, da waren wahrscheinlich noch mehr Pharisäer. Man hat sich zu Tisch gelegt, meistens waren so die Kopfenden zusammen und man hat da gegessen, aber es ging auch hauptsächlich darum, dass man sich austauscht, dass man diskutiert. Im Hebräischen gibt es ja auch so, es geht viel auch so um Beweisführung, also es wurden viele Fragen ja auch rund um den Glauben immer wieder diskutiert und man hat geguckt, wie positioniert man sich. Es war das Gesprächsthema. Es ging jetzt nicht um andere Alltagssachen, sondern wirklich auch konkret um theologische Fragen. Und Jesus wurde eingeladen und Jesus wusste ja schon, was passieren wird. Und trotzdem ist er gekommen. Er wusste, also muss ich das mal vorstellen, er wusste, diese Leute werden mich anklagen, diese Leute werden mich verfolgen, diese Leute werden mich verletzen. Und aufgrund der Anklage dieser Menschen werde ich ans Kreuz gehen. Und wenn man die Kreuzigung so liest, ich habe dieses Jahr zum ersten Mal die Passion Christi angeguckt. Ich habe mich davor, hatte ich immer ein bisschen Respekt davor. Und es ist schon ein Leidensweg gewesen. Also das war nicht nur ein bisschen und Jesus hat wirklich gelitten, obwohl er Gottes Sohn war. Und er wusste genau diese Menschen, also er begibt sich dorthin, er wusste, dass alles, was er vielleicht jetzt sagen wird, dass es später gegen ihn verwendet werden wird. Und er geht trotzdem hin, sagt, ich möchte trotzdem mich diese Situation stellen. Der Pharisäer, Schriftgelehrter, sehr genaue Gesetzerfüllung, also wirklich aufs Pingelliste genau wurde da geguckt, dass das alles so stattfindet. Und wenn es dann wahrscheinlich auch Übertretungen gab, wurde das geahndet, gab es dann die Strafen. Politischer Führer, also die hatten wirklich was zu sagen. Dieser Mann hatte eine Position, hatte eine Machtposition. Genau, das ist eben auf der einen Seite die Person. Und die andere Person ist natürlich die Frau. Steht unmoralischer Lebenswandel in der Übersetzung Sünderin. Also man kann da unterschiedliche Interpretationen. Manche sagen, es war eine Prostituierte, andere sagen, ja, man weiß es nicht. Auf jeden Fall war es eine Frau, wo offensichtlich war, die lebt nicht nach dem Willen Gottes. Und die hat richtig extreme auch Sünden in ihrem Leben. Klar, es war natürlich auch sonst noch Position Mann, Frau. Also man hat wirklich auf dieser einen Seite diesen Mann, der macht eigentlich so nach außen hin alles richtig, lebt ganz klar seinen Glauben und dann diese Frau, die es einfach nicht auf die Reihe kriegt. Die kriegt ihr Leben nicht gebacken, tritt auch das Gesetz mit den Füßen, weil sie macht ja, was sie will, so gefühlt. Das sind diese zwei Personen, die in diesem Abschnitt vorkommen. Spannend ist, dass Jesus zu dem Pharisäer kommt. Er kommt zu dem Essen. Er setzt sich an den Tisch. Man kann auch da sagen, er setzt sich an den Tisch seiner späteren Feinde. Und er nimmt sich Zeit, um mit ihm zu diskutieren. Die Frau kommt zu Jesus. Als ich das nochmal gelesen habe, fand ich das sehr spannend, dass weil man oft Jesus so als, man hat so ein Bild von Jesus, dass er zu den Armen, Schwachen, zu den Gefangenen und zu den Sündern geht und das macht er auch. Aber in diesem Teil kommt die Frau, sucht die Frau Jesus auf. Und sie bringt eben Alabastergefäß mit, das ist was sehr Kostbares, sehr teuer. Wahrscheinlich hatte sie nicht wirklich viel Geld, weil sie war ja wahrscheinlich nicht verheiratet, hatte da auch sonst keine Ressourcen. Also es war schon was sehr, sehr Wichtiges oder sehr, sehr Teures. Und man kann sich das so vorstellen, die haben da offen gegessen. Also diese Essen von den Pharisäern, die waren auch öffentlich. Man konnte sich hinstellen und zuhören, zugucken. Da wurden ja auch relevante, gesellschaftsrelevante Themen besprochen. Und deswegen konnte die Frau da eigentlich relativ gut, hatte einen relativ guten Zugang. Und Jesus' Verhalten gegenüber dem Pharisäer auf der einen Seite war, er setzt sich an den Tisch, er diskutiert mit ihm, er hört ihm zu. Man könnte so sagen, das war so eine Ebene, eine Wellenlänge. Man sitzt auf gleicher Ebene ja auch, man bespricht Dinge, man hat so auch intellektuell so eine Ebene und auf der anderen Seite dann diese Frau, die tritt von hinten an das Fußpolster, steht da, und beginnt zu weinen. Dann beugt sie sich runter, also sie demütigt sich ja schon, wenn Sie sich das auch mal bildlich vorstellen. Das ist eine ganz andere Situation wie jetzt mit dem Pharisäer. Und sie wäscht Jesus die Füße, also sie mit ihren Tränen, ja, mit ihren, das ist ja auch irgendwie peinlich, und sie trocknet die Füße mit ihren Haaren. Haare waren auch damals und sind heute auch noch ein ganz starkes Symbol im hebräischen Glauben. Also wenn man die offen trägt, das ist eigentlich nicht so gut. Es ist auch ein bisschen Schande. Und dann trocknet sie mit ihren offenen Haaren noch diese Füße. Also das war schon so eine Aktion, die kann man nicht so einfach bringen. Also die sorgt schon für Aufsehen. Das macht man eigentlich nicht. Ist nicht sittlich. Hat nochmal ganz klar gezeigt, diese Frau, die ist wirklich die unterste Kategorie. Moralisch gesehen auch. Was die da bringt, das geht eigentlich gar nicht. Und wenn man jetzt aber das auch Simons Haltung, dann, also diesem Pharisäers Haltung auch sieht gegenüber dieser ganzen Situation, auf der anderen Seite merkt man, okay, er sieht, was geschieht und es ist so ein bisschen Abscheu dabei. Er denkt sich, wenn Jesus wüsste, der weiß das doch anscheinend, er sagt ja, er ist Prophet und außerdem sieht man es ja auch, ich denke, es war offensichtlich, wenn der wüsste, was für eine Sünderin da ist, was ist denn das, was lässt er da sich gefallen, es geht gar nicht, die berührt ihn ja, auch wenn es die Füße waren, ja. Er reagiert mit absoluter Abscheu auf diese Reaktion und die Frau in dieser Situation reagiert mit absoluter Hingabe und demütig. Genau. Ich habe mich ein bisschen daran erinnert, kleiner Exkurs, dadurch, dass ich eben im Rotlichtviertel gearbeitet habe, ist diese Szene natürlich für mich nochmal ganz anders belegt. Ich habe mit Transvestiten auch gearbeitet, die in die Prostitution gehen. Also wir waren ab und zu auch, haben quasi mit denen gesprochen, als sie anschaffen waren. Und ich kannte die natürlich dann auch, wir haben viel Beziehung aufgebaut und wir sind nicht nur quasi in diesem Metier geblieben, wir haben sie zu Hause besucht, wir haben sie zu uns eingeladen, wir haben Geburtstage gefeiert, wir haben mit ihnen auch so das Leben geteilt und um so auch ihnen quasi Jesus nahe zu bringen, das war immer unser erstes Ziel. Und ich fand es total spannend, weil ich ganz oft, wie soll ich das sagen? Also ich meine, ich komme hier vom Schwarzwald, ich komme aus einer behüteten Familie und man hat seine Vorurteile, man hat Vorurteile, jeder von uns hat Vorurteile. Und ich war so oft überrascht, wie Jesus durch sie zu mir gesprochen hat. Wie nicht ich diejenige war, die dann irgendwie jetzt hier Zeugnis gegeben hat, sondern wirklich Jesus quasi zu mir gesprochen hat. Da möchte ich euch eine Geschichte kurz erzählen, eine Episode. Und zwar, das war relativ am Ende jetzt hin. Der Transvestit nennt sich Maya und wir hatten eine relativ lange Geschichte schon mit ihm, auch nicht so eine schöne Geschichte. Also vor 2 Jahren haben wir den mal besucht und er galt immer sehr als sehr aggressiv, als sehr, also muss ich das vorstellen, ein richtiger Mann, so groß und so und natürlich in Frauenkleidung und trotzdem tiefe Stimme und so. Und er war immer sehr ungehalten uns gegenüber, auch sehr aggressiv und auch sehr spitz. Und wir wussten auch immer, er belügt uns eigentlich. Also eine sehr unangenehme Person. Dennoch hat er uns tatsächlich mal so sich eingeladen. Und wir waren dann da bei ihm zu Hause. Und dann wurde gerade das Licht abgeschaltet, weil er das Geld nicht bezahlt hatte. Und es war einfach ein ganz großes Durcheinander. Auf jeden Fall hatten wir einen Kuchen dabei und so in so einer Tüte. Und meine Freundin, die mit dabei war, die hatte ihr Handy in die Tüte rein. Und wir mussten dann ganz spontan schnell gehen, weil das war es dann fast eskaliert und dann haben wir gesagt, wir gehen jetzt und so und sie hat eben ihr Handy da drin vergessen. Hat es dann schnell gemerkt, ist wieder zurück und er hat natürlich gesagt, da war kein Handy und so und es war offensichtlich, er hat uns da einfach beklaut. Ja, das war natürlich sehr bitter und es bleibt, sowas ist auch unangenehm und trotzdem kann man da richtig schön lernen, wie man Liebe praktiziert. Das ist nicht so einfach. Und wir haben ihn dann tatsächlich noch begleitet. Und ein Jahr später ist er dann ins Gefängnis gekommen, weil er mit einem anderen Transvestiten haben sie versucht, Drogen nach Indien zu schmuggeln. Sind natürlich am Flughafen aufgefallen und mussten 1,5 Jahre ins Gefängnis. Wir konnten sie da leider nicht besuchen, wir hatten da keinen Zugang und sind dann rausgekommen vor einem Jahr ungefähr und dann haben wir sie direkt besucht und das ist schon, also es war schon krass, also der erste Besuch von beiden, muss sich das vorstellen, die kommen dann in ein Männergefängnis natürlich, Brasilien sind die Gefängnisse überfüllt, also in das Gefängnis, in dem er war, ist Kapazität für 700, es waren über 2000 Menschen da drin. Äußerst schlechte Bedingungen, also wirklich, wirklich furchtbar. Resozialisation gibt es nicht. Die waren, natürlich hast du dann da quasi, die haben auch, also muss ich das vorstellen, die haben natürlich auch einige Operationen hinter sich, also sie haben dann auch Brüste und so weiter, also man hat so weibliche Formen in einem Männerkörper. Und wenn man denkt, da hat man dann ein paar Männer, die einfach halt auch sonst keine Frau sehen und dann hat man die Transvestiten und so, ich will das jetzt gar nicht ausführen, aber es ist schon so, entweder die kriegen dann schnell, sind sie dann der Partner vom Boss oder, genau, sie müssen dann halt da drin auch anschaffen oder nicht mal, kriegen ja auch nichts dafür letztendlich, genau. Und es ist schon, für Transvestiten, das ist ein Umfeld, das ist unglaublich hart und da wird viel Missbrauch, findet extrem viel Missbrauch nochmal statt. Und als sie dann rauskamen, die waren wirklich gebrochen. Also der eine war wirklich, der war wie auf Drogen, er hatte nichts genommen, einfach weil das so traumatisch war. Und er eben auch. Aber es war sehr spannend, weil das dazu geführt hat, dass er viel, viel offener war. Und wir waren dann eben, haben dann mehr mit ihm unternommen und es war richtig schön, so die letzte halbe Jahr, weil wir viel über Gott mit ihm reden konnten. Und eben, um den Schwung zurück zur Bibelstelle zu kriegen. Ich hatte dann das letzte Gespräch mit ihm, kam er und er hatte ein Stipendium bekommen, um wieder die Schule zu beenden. Und er hat uns das freudenstrahlend erzählt und dann hat er mir so gesagt, so, ja, und ich überlege mir jetzt gerade, wo ich meinen 10. hingebe. Und entweder in die Kirche von meiner Mutter oder ich gebe den hier in eine Gemeinde und so. Und ich sage, Und er war so ein bisschen irritiert, weil ich nichts dazu gesagt habe und so. Und er, ja, man muss doch den 10. geben. Und ich sage, ja, so, gibst du nicht deinen 10? Und ich war kurz so, oh, okay. Es war spannend, weil ich mich in der Zeit auch relativ viel mit dem 10. beschäftigt hatte und so. Und das für ihn so eine Selbstverständlichkeit war, ja. Ich will jetzt hier nicht in eine Gesetzlichkeit über den 10. gehen, aber es war einfach so, wo ich gemerkt habe, ja, ich hatte öfter so Begegnungen, wo Leute, hey, glaubst du nicht, dass es so und so ist? Also auch biblische Wahrheiten da waren, die mir einfach so ins Gesicht geknallt wurden, wo ich dachte, ja. Und im Prinzip in der Geschichte ist es ja auch so, ne? Diese Sünderin ist symbolhaft dafür, oder die Reaktion von Jesus darauf zeigt, dass sie auch Zeugnis ist in diesem Moment, obwohl sie eigentlich überhaupt nicht würdig war, Zeugnis zu sein. Wenn man jetzt die Reaktion Jesus auf dieses gegenüber auch dem Simon sieht, auf diese ganze Situation, die Frau hat gerade eben diese Füße gewaschen durch ihre Tränen und getrocknet mit ihren Haaren, und Jesus hört so oder spürt so diese Abscheu, und ich denke, die kam nicht nur von Simon, sondern auch von den anderen Pharisäern, könnte man doch eigentlich denken, dass Jesus so einen inneren Gerechtigkeitssinn kommt und so ein bisschen ja jetzt so auch in diese Verteidigungsstellung und denkt, der denkt, da ist da was Besseres und so, aber Jesus reagiert ganz ruhig auf diese arrogante und eingebildete Art von diesem Pharisäer. Und er hat eine liebevolle Erklärung und er begibt sich wieder auf die Ebene des Pharisäers, weil er argumentiert. Das ist ja diese Sprache der Pharisäer. So haben sie ja theologisch, so sind sie ja auch weitergekommen in ihrem Glauben. Und er beginnt eben diesen Dialog mit und er sagt, er hat eben dieses Gleichnis mit den Denaren und diesem Vergeben oder diesem Schuldenerlass. Und er versucht, eine Sprache und einen Zugang zu dem Pharisäer zu finden, dass er verstehen kann, was hier gerade abläuft. Und dass er eine Chance hat, genau wie diese Frau, im Glauben zu wachsen und Glauben zu leben und zum Glauben zu kommen. Interessanterweise muss man auch sehen, Jesus sagt dann tatsächlich auch noch zum Ende hin, ey, du hast mir nicht die Füße gewaschen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht und du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben und das hat sie gemacht, sie hat meine Füße geküsst. Und das war schon auch eine harte Nummer von Simon, dass er so, er hat Jesus zwar eingeladen und Jesus kam, aber er hat ihn nicht begrüßt und er hat ihm kein Wasser für seine Füße gegeben. Das heißt, es war schon klar ausgedrückt von Simon, du kannst kommen und wir wollen auch, dass du kommst, aber du bist eigentlich nicht willkommen. Und trotzdem reagiert Jesus in dieser Liebe. Und das hat mich sehr bewegt und sehr berührt. Seine Reaktion auf die Frau wiederum war, er lässt es zu. Ich meine, es war ja auch seltsam, ne? Überleg dir mal, da kommt dann so eine Frau und fängt an, deine Füße zu waschen und vor dir zu weinen und dann auch in diesem ganzen Kontext, dass es ja eigentlich auch nicht angebracht war. Er erkennt es an, er lässt sie machen und er verteidigt es öffentlich. Also er stellt sich auf ihre Seite und stellt auch auf der anderen Seite den Pharisäer ein bisschen bloß. Und er vergibt ihr öffentlich noch ihre Sünden. Also er geht voll auf sie ein und er sieht ihr Herz. Und es war damals schon auch ein Tabu, was er gemacht hat. Also vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die Frau einfach eine absolute Sünderin war. Ja. Das ist so diese Geschichte, was hier stattfindet. Und wir wollen jetzt kurz noch schauen, was es für uns konkret, für unseren Alltag einfach bedeuten kann. Einmal möchte ich festhalten, Jesus, diese absolute Liebe von Jesus, dass er die Sprache von beiden spricht. Er ist für beide da, er ist gekommen und er begibt sich auf das Level von beiden. Er weiß, was beide brauchen. Wenn du diese Geschichte anguckst und deinen Glauben anguckst, wo siehst du dich denn eher? Im Pharisäer? In der Sünderin, in beiden. Ich habe mich, wenn ich ehrlich bin, oft im Pharisäer gesehen. Viel zu oft. Viel zu schnell war ich dabei zu sagen, jetzt geht gar nicht und wie kann die Person und warum verhält die sich so? Und wir haben ja oft auch an unsere Familie, ne, an die Leute, die mit uns im Glauben unterwegs sind, haben wir ja nochmal ein höheres Maß. Wir stellen, sagen ja, das geht gar nicht, was der macht und was der bringt. Der lebt da völlig falsch und letztendlich wissen wir ganz oft gar nicht, was dahinter steckt. Wir haben gar keine Ahnung. Und dann gibt es natürlich diese Gruppierung, ne, wie es gerade mit dem Klientel, mit dem ich gearbeitet habe, das ist ja keine Frage, das sind ja offensichtlich die sündigsten Menschen auf der ganzen Erde und so. Und also ich wünsche mir einfach, und ich sage das nicht zu euch, weil ich jetzt jahrelang diese Arbeit gemacht habe und weil ich besser bin, weil dann wäre ich tatsächlich wieder ein Pharisäer, wirklich nicht. Aber ich wünsche mir für uns als Christen und als Gemeinde, dass wir wirklich an unseren Vorurteilen arbeiten, dass wir nicht in diese Rolle von den Pharisäern kommen. Also ich habe soziale Arbeit studiert und wir haben dann ein Seminar gehabt, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, wahrscheinlich war es Ethik oder so, und dann ging es um Vorurteile. Und die Sozialarbeiter lieben es ja, keine Vorurteile zu haben und die ganze Welt zu umarmen und alles Toleranz und alles gut. Und trotzdem war es spannend, weil der Dozent damals gesagt hat, jeder hat Vorurteile und wir werden sie auch immer haben. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und was möchte ich damit machen? Und die Bibel ist klar, wir dürfen nicht richten. Und wie oft begeben wir uns eben auf diesen Richterstuhl und in diese Position des Pharisäers? Dann habe ich noch mal eine Frage, nicht? Wie drückt sich denn dein Glaube aus? Gehen wir mal eher Richtung die Frau. Ich war tatsächlich jetzt viel unterwegs. Ich habe viele Freunde besucht, auch Menschen, die mich unterstützt haben. Und ich finde es schon spannend. Es gibt doch einige, die kenne ich jetzt schon lange. Wir sind zusammen auch teilweise aufgewachsen, haben Lebensphasen geteilt. Man lebt so vor sich hin. Und der Glaube ist so ein gutes Zusatzding. Habe ich diese absolute demütige Haltung? Bin ich mir bewusst, was Jesus für mich getan hat? Und ich hatte neulich, ich habe eine Zweierschaft mit einer Freundin, wir haben eine Zeit lang Bibelschule zusammen gemacht und wir haben da neulich eben darüber gesprochen und sie hat gesagt, ich komme oft in diese verurteilende Haltung, weil ich bin jetzt schon lang Christ und ich habe das Gefühl, ich mache doch eigentlich alles richtig. Klar, das ein oder andere Mal übertrete ich irgendwas oder war da mal aggressiv oder da mal zickig oder habe da mal was Falsches gesagt, aber im Prinzip mache ich doch alles richtig. Ich habe nicht so ein Erlebnis, wo ich denke, boah, da brauche ich wirklich Gottes Vergebung, da habe ich es wirklich, sag jetzt mal, verkackt. Ich habe wirklich was ganz, ganz Schlimmes gemacht. Und ich habe oft das Gefühl, mir fehlt es, dieses Erlebnis, dass Jesus mir wirklich so ganz, 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 ganz schlimme Sünden vergibt. Ich habe mich früher das auch schon öfters mal gefragt. Ich dachte, wenn ich jetzt mich später bekehrt hätte und so ein richtig krasses Leben geführt hätte und wüsste, was dieser Tod am Kreuz, dass ich diesen wirklich, wirklich brauche, dass ich sonst nicht mit mir in Frieden leben kann, dann hätte ich bestimmt mehr Feuer, dann hätte ich bestimmt mehr Glauben. Und vielleicht kennst du diese Gedanken. Weil das im Prinzip sagt Jesus ja auch, wem viel vergeben wird, der liebt ja auch viel. Aber es darf man hier nicht falsch verstehen, weil dieser Gedanke im Prinzip ist falsch. Wenn man sich wünscht, dass man was Schlimmes getan hätte, es hat halt immer die Konsequenzen auch. Und wir können froh und dankbar sein, dass uns Dinge nicht widerfahren sind und dass wir schlimme Dinge auch nicht getan haben, weil mit den Konsequenzen müssten wir hier auf der Erde trotzdem leben. Und die sind nicht einfach. Es geht einfach darum, bin ich mir trotz allem bewusst, dass ich mein Leben nicht auf die Reihe kriegen würde ohne ihn. Und dass ich ein absoluter Sünder bin und dass vielleicht sind wir uns manchmal nicht bewusst, zu was wir eigentlich fähig werden. Und jeder von uns hier im Raum wäre zu Dingen fähig ohne Jesus, die können wir uns gar nicht vorstellen. Wir sind als Menschen, wir sind wirklich zu Dingen fähig, wenn in bestimmten Situationen ohne Jesus, ohne Gott, wir sind nicht besser. Wir sind nicht besser wie die schlimmsten Sünder, die wir uns vorstellen können. Wie oft habe ich in der Vergangenheit gedacht, ich tue manche Dinge nie und habe sie dann doch getan. Ich habe gedacht, nie wird mir sowas passieren. Ich werde nie in diese Situation kommen. Und trotzdem habe ich es gemacht. Und ich glaube, genau das ist das Problem. Wenn wir denken, dass wir das nie machen würden, dass wir es nie tun würden, verlassen wir uns auf unsere eigene Kraft. Weil wir brauchen Jesus und wir brauchen Gott, dass wir es nicht tun. Und das eine oder andere werden wir leider auch tun und dann brauchen wir auch wieder seine Vergebung. Und ich wünsche uns wirklich, dass wir hier rausgehen heute und darum wissen, wieder ganz neu, dass wir es nicht auf die Reihe kriegen, dass die Kontrolle nicht in unserer Hand liegt. Und dass wir zu schlimmen Dingen in der Lage wären ohne ihn. Dass wir ihn wirklich brauchen. Und dass wir wirklich seinen Opfertod brauchen. Weil ich glaube, das ist der Schlüssel für einen tiefen Glauben. Für diesen Glauben, den diese Frau bewiesen hat. Für diese absolute Hingabe. Ich meine, sie hat sich in ein Metier begeben, wo sie wusste, sie wird geächtet. Sie hat Sachen gemacht, die peinlich waren, die wusste, dass sie Sachen hören würde und dass sie wahrscheinlich vielleicht auch Konsequenzen für sie haben wird. Wie oft mache ich das? Wie oft traue ich mich denn überhaupt, was zu sagen? Ist mir Jesus wirklich so wichtig? Bin ich wirklich sicher, dass ich ihn so sehr brauche in meinem Leben, dass ich wirklich auch da Grenzen überschreite? Und das wünsche ich mir für uns, das wünsche ich mir auch für mich. Ich möchte nur noch eins, noch kurz bevor ich zum Abschluss komme, möchte ich noch eins kurz sagen. Es gibt noch mal eine andere Sache oder eine andere Richtung, was manchmal ein bisschen zu Missverständnissen führt. Und zwar ist es auch nicht so, dass ihre Tat, also dass das, was sie jetzt getan hat mit diesem Füße waschen und die Füße küssen und die trocknen, da sagt ihr Jesus, dass er ihr Sünden vergibt. Er vergibt ihr das nicht, weil sie das getan hat, sondern sie wusste vorher schon, dass er ihre Sünden vergeben hat und daraufhin hat sie diese Haltung entwickelt. Wir sind ja oft in so einer ein bisschen Leistungsgesellschaft, dass ich, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich bin jetzt, mache jetzt das und das und dann kann mir Jesus vergeben. Das ist nicht hier, das wird hier nicht erwähnt, sondern sie hat wirklich Jesus schon vorher gehört. Sie ist ja mit vorbereitet dorthin gekommen. Sie ist ja zu Jesus gekommen und er hat es einfach nochmal bestätigt hinterher, dass eben ihre Sünden vergeben sind. Und interessanterweise hat er das nicht zum Pharisäer gesagt, weil der es in dem Moment auch nicht eingesehen hat. Aber er würde es zu ihm sagen, wenn er es einsehen würde. Zum Abschluss möchte ich, dass wir uns vielleicht noch kurze Zeit nehmen, werden auch gleich nochmal ein Lied singen. Nimm die Zeit, wenn wir jetzt auch in der Anbetung sind, und guck mal, wo du stehst in deinem Glauben. Vielleicht wünschst du dir, mehr wieder wie diese Frau zu werden. Vielleicht brauchst du noch mal eine Erkenntnis. Also wenn, ich weiß nicht, wer das Privileg schon hatte, jemanden zu begleiten, der sich bekehrt oder der zu Jesus kommt. Der Schlüssel ist ja dieses, ich schaff's nicht, ich bin Sünder, ich bin ein schlechter Mensch und ich brauche Jesus, dass er mich reinmacht, dass er mir vergibt. Vielleicht brauche ich das wieder ein bisschen mehr, dass ich mir bewusst bin, dass ich nicht gut und toll bin. Auch wenn ich mich an alles andere so richtig halte, sondern ich brauche es. Und auch diese Dankbarkeit und diese Hingabe daraus zu entwickeln. Weil ich wünsche mir, dass wir in diesem ganzen, in dieser ganzen, klar, es war Corona und so, aber uns geht es so gut. Uns geht es so gut, dass wir es nicht verlieren, diese Essenz. Weil ich sehe ein Land wie Brasilien und ich sehe so viele Menschen an Gott glauben und ich sehe Deutschland. Und auch wir Christen, wie oft, es ist ja nicht nur, dass wir hierher kommen und eine tolle Zeit im Lobpreis haben, sondern es ist wirklich eine Herzenshaltung in jedem Moment unseres Lebens. Beim Aufstehen, beim zum Bett gehen, bei der Arbeit, habe ich das noch? Und es ist so eine gute Strategie vom Teufel, dass es uns so gut geht. Weil wir leben, wir brauchen, wir streben danach, dass es uns besser geht, dass wir uns Dinge kaufen können, dass wir uns Sachen machen. Vielleicht ist auch ein Moment, wo wir uns nochmal überlegen, wo gebe ich denn meine Kraft rein? Gebe ich wirklich das Wertvollste ihm, wie diese Frau? Das kann nur jeder für sich beantworten. Oder vielleicht bist du auch hier und merkst, ich brauche diese Schuldvergebung, ich brauche diesen Zuspruch von Jesus, ich habe Dinge falsch gemacht und ich möchte das vor Gott auch bereinigen. Und da möchte ich dir einfach den Vers 48 nochmal zusprechen. Deine Sünden sind dir vergeben. Und dann Vers 50, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Und das möchte Gott dir zusprechen. Wenn du in einem Moment bist, in der Phase, wo du merkst, ich möchte was bekennen, ich möchte es vor Gott bringen. Er spricht dir das zu, er sieht dein Herz. Und er möchte dir vergeben. Und vielleicht noch ein anderer Gedanke zum Abschluss, dass ihr mit in die Woche nehmen könnt. Vielleicht auch im Gebet sagt Gott, wo habe ich denn Vorurteile? Welche Menschen verurteile ich? Vielleicht auch manchmal nur in Gedanken, aber wir wissen, dass Gedanken oft zu Haltung und zu Aussagen, zu ironischen Spitzen werden. Und ich glaube, niemand von uns möchte so ein Pharisäer da werden. Ich wünsche uns, dass wir mehr in diese Haltung von der Frau kommen. Genau, ich möchte noch beten zum Abschluss. Vater, ich danke dir für diesen Moment. Ich danke dir, dass du groß bist. Ich danke dir, dass du uns siehst mit all dem, was wir mitbringen, Herr. Du kennst unsere Geschichte, du kennst unsere Gedanken, du kennst unser Herz. Und wir wollen dich bitten, Vater, dass du neu das Wichtigste bist für uns, Herr. Wir danken dir von Herzen, dass du deinen Sohn ans Kreuz geschickt hast, Herr. Damit wir in Frieden mit dir leben dürfen, damit unsere Sünden vergeben sind, dass dieser abgrundtiefe Abgrund uns nicht von dir trennt, sondern dass wir einen Zugang zu dir haben dürfen. Herr, welches Privileg. Wir wollen dir unsere Vorteile hinlegen, wir wollen dir unsere Herzen hinlegen, wir wollen lernen, mehr demütig vor dir zu sein. Wir wollen lernen, dir unser Kostbarstes zu geben. Unsere Zeit, unser Geld, unser Herz, unsere Gedanken, Herr. Hilf uns wieder neu, das Wichtigste zu werden. Und wir danken dir, dass du uns zusprichst, dass wir in Frieden gehen dürfen, dass du uns unsere Sünden vergibst. Amen.